Der Yoga der Unterscheidung zwischen dem Feld und dem Kenner des Feldes. Bhagavad Gita, 13. Kapitel, Vers 1 bis 11. Wer bin ich wirklich? Was ist die Seele? Was ist Bewusstsein? Und was ist diese Welt? Und wie kannst du dich selbst erkennen? Und wie kannst du das Göttliche hinter allem erkennen? Letztlich, woraus besteht das Universum? Das sind Fragen, um die es im 13. Kapitel geht. Und das 13. Kapitel ist der Beginn des letzten Drittels der Bhagavad Gita. Hier geht es um Jnana-Yoga und um den Yoga der Erkenntnis. Hier geht es um Vedanta, das höchste Wissen. Und dann geht es auch darum, wie kannst du dieses höchste Wissen erlangen. Mein Name ist Sukadev von yoga-vidya.de. Und wir wollen heute beginnen, indem ich dreimal OM wiederhole und dann werde ich die ersten Verse des 13. Kapitels auf Sanskrit rezitieren, danach auf Deutsch und dann mit einem kurzen Kommentar. Arjuna uvacha prakritim purusham chaiva kshetram kshetraknyam evacha etat veditum ikchami jnanam jneyam cha keshava. Shri Bhagavan uvacha idam shariram kaunteya kshetram itya bidhiyate etat yo veti tam prahu kshetraknya iti tat vidaha kshetraknyam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata kshetraknya yod jnanam yathaknyanam matam mama. Arjuna sprach: Ich möchte von der Natur und vom Bewusstsein hören, von Prakriti, der Natur, und von Purusha, und vom Feld und vom Kenner des Feldes, vom Wissen und zum Wissenden, o Keshava, o Krishna. Arjuna hat im 11. Kapitel Krishna gesehen als Seele des Universums. Er hat verstanden, dass hinter allem eine göttliche Wirklichkeit ist. Und so weiß er, wovon Krishna gesprochen hat, das ist die Wahrheit. Und er erinnert sich, dass Krishna in den vorigen Kapiteln auch gesprochen hat von Purusha, der Seele, dem Bewusstsein, das, was unveränderlich ist, und von Prakriti, die Natur. Prakriti hat ja in der Bhagavad Gita mehrere Bedeutungen. Prakriti ist zum einen die Natur des Menschen, ähnlich wie im Ayurveda. Im Ayurveda ist Prakriti letztlich das Temperament des Menschen, das Dosha-Verhältnis. Krishna spricht in der Bhagavad Gita davon, dass der Mensch eine eigene Natur hat und man soll seiner Natur gemäß handeln, aber nicht von Mögen und Nichtmögen, von Raga und Dvesha getrieben werden, nicht von Karma und Lobha, also nicht von Sinnesgier und auch nicht von anderen Gieren getrieben sein. Das ist also ein Konzept der Bhagavad Gita. Aber Prakriti hat insbesondere in der Sankhya-Philosophie eine weitere Bedeutung. In der Sankhya-Philosophie ist Prakriti die gesamte Natur, das manifeste Universum. Und darüber will jetzt Arjuna mehr wissen. Und in der Sankhya-Philosophie gibt es auch Purusha. Und Purusha in der Sankhya-Philosophie ist das Selbst, das Bewusstsein, die Seele, das, was sich nicht verändert. Purusha hat auch andere Bedeutungen. Purusha heißt zum Beispiel auch Mensch. Purusha kann auch heißen Mann. Purusha hat also viele Bedeutungen, aber im Kontext dieser philosophischen Ausdrücke, die Arjuna hier fragt, ist es eben vom Sankhya her. Und so will Arjuna jetzt wissen, ja, was ist das, wovon du gesprochen hast? Prakriti, die ganze Welt, die ganze Natur, die manifeste Welt. Und was ist Purusha, also die Seele, das Bewusstsein, das hinter allem ist? Und Krishna hat es vorher auch genannt Feld, Kshetra. Man könnte sagen, das gesamte Universum ist Kshetra, das Feld, auf dem sich alles abspielt. Und Purusha, also das Selbst, ist auch Kshetraknya, also der Kenner des Feldes. Vielleicht kennst du auch das Ajna-Chakra. Es ist das Chakra des Kennens, also Ajna ist unter anderem auch der Kenner. Ajna heißt auch Befehl und Kommando, aber Ajna ist daher das Erkenntniszentrum, ist auch das Kommandozentrum. Hier geht es also Kshetrakna, der Kenner des Feldes. Und dann will er natürlich auch wissen, und was ist Jnana? Also Jnana, das Wissen, und Jnaya, letztlich das zu Wissende. Also es gibt die Erkenntnis, aber was ist genau zu erkennen? All das will Arjuna wissen. Also er stellt jetzt hier die tiefen Jnana-Yoga-Fragen und das leitet praktisch das letzte Drittel der Bhagavad Gita an, wo es zunächst einmal um Jnana-Yoga geht, Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Und insbesondere das 13. Kapitel geht es um Jnana-Yoga und auch im 15. Jahrhundert, im 15. Kapitel geht es um den Jnana-Yoga. Die weiteren Kapitel sind Jnana-Yoga in einem relativeren Sinn. Im 14. Kapitel geht es um die Gunas und im 16. Kapitel geht es um die Ethik. Wie handelt man ethisch und wie kann man erkennen, wenn man irgendwo von seinem Geist in die Irre geführt wird und der Geist einem etwas vormacht? Gut, und dann das 17. Kapitel, da geht es wieder um die drei Gunas und wie man die drei Gunas transzendiert. Und im 18. Kapitel geht es darum, welchen Sinn haben die spirituellen Praktiken und wie kann man sie so machen, dass sie einen wirklich zur Befreiung führen. Dann nochmals, wie trifft man gute Entscheidungen, wie handelt man? Und im 18. Kapitel geht es auch noch darum, wie man letztlich das, was man im Yoga erkannt hat, auch weitergibt. 18. Kapitel geht es auch um den Yoga des Lehrens. Gut, und so haben wir letztlich diese 6 Kapitel als Jnana-Yoga-Kapitel und das 13. Kapitel ist das Kapitel, das in besonderem Maße sich mit Jnana-Yoga beschäftigt. Krishna antwortet. Und das ist übrigens der vorige Vers, den ich wiederholt hatte, die Frage von Arjuna, wird manchmal als der nullte Vers des 13. Kapitels gesehen, denn in manchen Verszählungen wird dieser Vers nicht mitgezählt und das ist so wie die Einführung oder er erscheint auch manchmal gar nicht. Das heißt ja, dass die Bhagavad Gita 700 Verse hat und so wird diese Vorfrage von Arjuna nicht mitgezählt als eigenständiger Vers. Und so ist die Antwort von Krishna der erste Vers des 13. Kapitels. Krishna sprach, dieser Körper, o Arjuna, wird das Feld als das Feld bezeichnet. Und er, der sich dessen bewusst ist, wird von denen, die davon wissen, Kenner des Feldes genannt. Also Kshetra ist das Feld, Kshetraknya ist der Kenner des Feldes. Und da ist auch eine gewisse Doppelbedeutung dorthinter. Denn die Bhagavad Gita findet ja statt auf dem sogenannten Kurukshetra, also das Feld der Kurus, der Söhne von Kuru. Und mit diesem Satz letztlich sagt Krishna, die ganze Mahabharata und der ganze Kampf von Kurukshetra sollte man deuten als Geschehen, was mit dem Menschen passiert. Und alles, was auf Kurukshetra passiert, der ganze Kampf der Mahabharata, ist eigentlich der innere Kampf, den du hast in deinem eigenen Geist und in deinem Körper. Und so ist dieser Körper, also Sharira, das ist das Feld. Da steht jetzt Idam Shariram, also dieser Körper. Du kennst dich natürlich aus inzwischen, du weißt, es gibt nicht nur einen Körper, es gibt den physischen Körper, Anamaya Kosha, auch Stula Sharira genannt. Es gibt den Feinstoffkörper, also Sukshma Sharira. Es gibt den Kausalkörper, Karana Sharira genannt. Man könnte sagen, diese drei zusammen, das ist Kshetra. Das ist das Feld. Das ist das Feld, wo alles geschieht. Aber du bist nicht das Feld. So ähnlich angenommen, du gehst auf ein Feld, irgendwo ein Kornfeld oder ein anderes Feld, dann bist du nicht dieses Feld, aber du erlebst es dort. In diesem Sinne, dieser Körper ist das Feld, die Psyche ist das Feld und auch dein Kausalkörper ist das Feld. Du bist das nicht. Und dann gibt es Kshetraknya und Kshetraknya ist das Bewusstsein. Das heißt, das Bewusstsein, dass das alles erlebt und das wirkt auf diesem Feld, das ist Kshetraknya. Im zweiten Vers sagt jetzt Krishna, wisse auch, dass ich der Kenner des Feldes aller Felder bin, o Arjuna. Wissen um beides, Feld und Kenner des Feldes, betrachte ich als eigentliche Erkenntnis. Also zunächst einmal, du als Individuum bist Kenner deines eigenen Feldes, Körper und Psyche. Und letztlich das äußere Feld, da wo du etwas tust, also dein Zuhause, deine Familie, deine Arbeitsstelle, die Gegend, wo du wohnst, all das, was du sonst noch erlebst, all das ist ja das, was letztlich das Feld ist. Du weißt von der Welt nur das, was in deiner eigenen Psyche ist. Was nicht in deiner Psyche ist, das weißt du nicht. Und deshalb dein ganzes Erleben findet letztlich auf der Ebene des Körpers statt, auf der Ebene der Psyche, also auf diesem Sharira. Du bist der Kenner des Feldes. Aber dann gibt es eben auch das übergeordnete Feld, das Feld aller Felder, das gesamte Universum. Und hier sagt Krishna, ich bin der Kenner vom Feld aller Felder. Also das gesamte Universum ist auch ein großes Kshetra. Er nennt es dann hier Kshetraknya. Also es gibt dieses Feld aller Felder. Und das ist letztlich das gesamte Universum. Und Gott ist der Kenner des Feldes aller Felder. Und letztlich, du selbst bist damit auch eine Manifestation des Göttlichen. Wenn das Göttliche sich manifestiert als Kenner von Körper und Psyche, dann nennt sich das Individuum. Aber wenn Gott sich manifestiert als der Kenner des gesamten Universums, Bewusstsein des ganzen Universums, dann ist das eben Gott. Und dies alles zu erkennen, das ist das wahrhaftige Jnana, das wahrhaftige Wissen. Er sagt hier, zu erkennen, dass du der Kenner des Feldes bist und zu erkennen, dass Gott der Kenner des Feldes aller Felder ist, darum geht es letztlich. Das ist die wahrhaftige Erkenntnis. Was und von welcher Art das Feld ist, welche Erscheinungsformen es hat und woher es kommt und auch wer es ist, was seine Kräfte sind, höre das alles kurz gefasst von mir. Und jetzt sagt Krishna eben zu Arjuna in diesem dritten Vers, ja, erfahre jetzt von mir, was ist überhaupt jetzt dieses Feld? Er hat ja vorher gesagt, das Feld grundsätzlich zu erkennen, wie auch den Erkenner des Feldes zu erkennen, das ist Jnana, das ist Wissen. Und das ist das, worum es wirklich geht. Es ist nicht so wichtig, Details zu kennen, aber Grundlegendes. Und darüber will Krishna zum Arjuna sprechen. Vierter Vers. Weise besangen es auf mancherlei Art, in vielen besonderen Gesängen und auch mit überzeugenden Worten, die das Absolute bezeichnen, überlegt und bestimmt sind. Krishna will hier wieder sagen, was ich dir jetzt sage, ist auch nichts Neues. Ich erzähle dir jetzt nichts, was nicht schon vorher bekannt ist. Er will Arjuna eben auch sagen, dieses höchste Wissen ist schon uralt, das sagt Krishna an allen möglichen Stellen. O Arjuna, ich will dir sagen, was schon die Rishis, die uralten Weisen schon immer gewusst haben. Was ich dir also sage, ist das, was in Übereinstimmung ist mit den alten Schriften, eben den Veden und was die großen Weisen auf verschiedene Arten gesagt haben. Fünfter Vers. Die Materie, das Ich-Bewusstsein, der Verstand, die nicht manifeste Natur, die 10 Sinne und der eine Geist und die 5 Sinnesobjekte, Wunsch, Abneigung, Vergnügung, Schmerz, die Gesamtheit der Körper, Intelligenz, Unerschütterlichkeit, so ist das Feld mit seinen Erscheinungsformen beschrieben worden. Diese Aufzählung des Feldes erscheint ein bisschen willkürlich. Da gibt es zum einen übergeordnete Prinzipien, eben wie die Materie und die nicht manifeste Natur. Aber dann letztlich auch das, was im Individuum ist, also Ich-Bewusstsein und Verstand, 10 Sinne, Manas, die Sinnesobjekte, wieder was, die Sinnesobjekte ist wieder was Äußeres, dann wieder was Inneres, Wunsch, Abneigung, Vergnügen, Schmerz und dann plötzlich alle Körper und dann irgendeine Eigenschaft, die Unerschütterlichkeit. Im Grunde genommen will Krishna uns so hier etwas sagen, indem er das so ein scheinbar beliebig irgendwelche Aufzählungen macht, sagt, es ist nicht ganz so wichtig, in welcher Reihenfolge du das machst. Er mischt dort letztlich. Es gibt zum einen natürlich Vedanta. Und Vedanta würde zum Beispiel sagen, es gibt die 3 Körper. Es gibt die Stula, Sharira, den physischen Körper, auch Anamaya Kosha genannt. Dort sind die 5 Elemente. Also den Körper, den du jetzt zum Beispiel siehst, wenn du das hier als Video ansiehst, das ist der physische Körper. Gut, und dieser physische Körper besteht aus den 5 Elementen, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, aus den grobstofflichen Elementen. Dann gibt es den Feinstoffkörper. Und im Feinstoffkörper gibt es die 3 Hüllen, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha. Und Pranamaya Kosha sind die 5 Pranas, da sind auch die Nadis und die Chakras. Dann gibt es die Manomaya Kosha, da ist da Manas und Chitta, also das Denken, einfache Denken und Fühlen und das Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein sind die Samskaras und die Vasanas, also die Eindrücke, Fähigkeiten, Neigungen, wie auch Vasanas, die Wünsche. Im Chitta ist auch das Temperament und alles. Gut, und dann gibt es noch in der Vijnanamaya Kosha, dort gibt es Buddhi, die Vernunft, und Ahamkara, das Ego. Also, das sind so die Teile, die im Vijnanamaya Kosha sind, und das sind diese 3 Koshas zusammen machen Sukshma Sharira. Dann bleibt natürlich noch Anandamaya Kosha, auch Karana Sharira genannt, der Kausalkörper, die Ursachen von allem. Das gilt jetzt im Individuellen. Und natürlich im Kosmischen gibt es dann auch physische Welt, Astralwelt und Kausalwelt. Das wäre jetzt die Vedanta-Ansicht. Gut, dann gibt es aber noch die Sankhya, eine andere Philosophie. Und die Sankhya-Philosophie hat wieder eine andere Weise, Prakriti einzuteilen. Krishna mischt beide zusammen. Und damit will er uns auch etwas lehren, nämlich macht er jetzt nicht zu viele Gedanken, das jetzt philosophisch exakt zu fassen. Du könntest es auch in moderner Physik fassen. Und du könntest sagen, ja, es gibt die verschiedenen Grundkräfte des Universums und dann gibt es diese, vielleicht die 3 oder 5 Grundkräfte, je nachdem, was man dort jetzt sagt. Und es gibt das, was sichtbar ist und unsichtbar. Also könntest auch das äußere Universum auch in moderner Physik beschreiben. Und du könntest auch den Menschen selbst beschreiben mit Körper und mit Hirnfunktionen und mit der Psyche und den verschiedenen Hirnarealen und Nerven und so weiter. Du würdest auch wieder darauf hinauslaufen, es wird auch wieder darauf hinauslaufen. Das ist das Feld Kshetra. Und das ist Prakriti, die Natur. Aber jenseits der Natur, dort ist Purusha, das Selbst. In diesem Sinne, die Einteilung der Prakriti ist letztlich irgendwo pragmatisch. Was dir hilft, dich in der Prakriti zurechtzufinden, ist gut. Ob du es jetzt vedantisch, Sankhya-mäßig oder nach moderner Physik, Biologie und Psychologie machst. Es geht darum zu erkennen, das, was du erfährst, bist du nicht wirklich. Gut, und dann kommen wir zum 7. Vers. Und ab dem 7. Vers beschreibt er jetzt eher Eigenschaften, die du entwickeln kannst. Aber, dass er das hier im Kontext der Prakriti sagt, soll auch etwas aussagen. Es ist gut, gute Eigenschaften zu entwickeln, aber du bist auch nicht die guten Eigenschaften. Er nennt hier Demut, Bescheidenheit, Sanftmut, Nachsicht, Geradlinigkeit, Dienst für den Lehrer, Reinheit, Beständigkeit, Selbstbeherrschung, Gleichgültigkeit gegenüber den Sinnesobjekten, das Fehlen von Überheblichkeit, das Erkennen des Leides in Geburt, Tod, Alter, Krankheit und Schmerz, Nichtverhaftung, Nichtidentifikation des Selbst mit Nachkommen, mit Mann oder Frau, mit Heim und allem anderen gegenüber und ständige Gelassenheit, gleich viel, ob das Erwünschte oder das Unerwünschte eintritt, unerschütterliche Hingabe an Gott durch den Yoga des Nicht-Getrenntseins, Verweilen an einsamen Orten, Abneigung gegenüber der Gesellschaft von Menschen, Beständigkeit der Selbsterkenntnis und Wahrnehmung des Zieles wahren Wissens, das wird Wissen genannt. Und das, was dem entgegensteht, ist Unwissenheit. Arjuna wollte ja wissen, was ist überhaupt Wissen, was ist Jnana? Also er hat ihm erstmal erzählt, es gibt Kshetra, das Feld, Kshetraknya, den Kenner des Feldes. Er hat Kshetraknya gesagt, alles, was in allen Feldern wahrnimmt, das ist letztlich Gott selbst. Als Individuum nimmst du alles wahr, dein persönliches Kshetra, Körper und Psyche. Gott nimmt das ganze Universum wahr. Aber wie kannst du jetzt zum wahren Wissen kommen? Arjuna hat sicher gedacht, Wissen ist, man muss wissen, wie groß das Universum ist. Man muss wissen, wie viele Einwohner auf der Welt sind. Man muss wissen über die Elemente und so weiter. Das würde man vielleicht denken, aber Krishna deutet das anders. Er sagt, wenn du wirkliches Wissen entwickeln willst, dann entwickle positive Eigenschaften. Das ist das, was wahres Wissen ist. Und so kannst du auch überprüfen, ob dein Wissen wirklich gutes Wissen ist. Es gibt ja auch diese Pandits, die Pandits haben ein großes Wissen. Und es gibt die Vedanta-Pandits, die können alle Ausdrücke von Vedanta sagen, die können die großartigsten Vorträge halten, sie können alles Mögliche sagen über das Selbst und das Nicht-Selbst und was erkennbar ist und nicht erkennbar ist. Und Krishna will jetzt hier sagen, nein, wahres Wissen ist jetzt nicht die genaue Terminologie, sondern wahres Wissen drückt sich aus in positiven Eigenschaften. Und du könntest zum Beispiel aus den Phasen 7 bis 11 könntest du Aufgaben machen. Du könntest dir jeden Tag eine dieser Eigenschaften zur Aufgabe machen. Du könntest sagen, heute will ich Demut entwickeln, dann am nächsten Tag Bescheidenheit. Am nächsten Tag Sanftmut, am nächsten Tag Nachsicht. Am nächsten Tag Geradlinigkeit. Oder du könntest sogar sagen, eine Woche jede Eigenschaft. Du kannst sagen, das dauert mir zu lange. Aber sei dir bewusst, du wirst ja einige Jahrzehnte den spirituellen Weg gehen. Und es hilft tatsächlich, eine Weile mit einer Eigenschaft zu verbringen. Anstatt zu sagen, ich habe keine Zeit dafür oder es dauert mir zu lange und dann dich letztlich im Kreis zu drehen, nimm doch einen Tag oder eine Woche, wo du sagst, heute will ich Demut entwickeln. Und dann eine Woche Bescheidenheit, eine Woche Sanftmut, eine Woche Nachsicht, eine Woche Geradlinigkeit, eine Woche Dienst am Lehrer und so weiter. Wenn man es alles zusammenzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und dann gehen wir noch weiter, 10, 11, 12, so viel sind es gar nicht. Also, dann kommen wir noch weiter. Nächsten ist dann 13, 14, 15, 16 und dann noch 17, 18, 19, 20. Also es sind ein paar 20 Eigenschaften. Also in einem halben Jahr hast du diese Eigenschaften entwickelt. Gut, falls du jetzt noch relativ neu auf dem Weg bist und jetzt auch diesen Vortrag nur hörst als Teil der Bhagavad Gita und das ganze 13. Kapitel ist ja zum Beispiel im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung nur ein 20-Minuten-Vortrag und dann kommt auch noch anderes, dann behalte es mindestens im Hinterkopf, vielleicht später, wenn du mal eine Weile auf dem Weg bist. Das sind Verse, die du für ein halbes Jahr umsetzen kannst. Und somit möchte ich schließen und dich auch darauf hinweisen, dass in meinem Kommentar zur Bhagavad Gita habe ich jede dieser Eigenschaften etwas erläutert oder auch Swami Shivananda in seiner Bhagavad Gita, dort beschreibt er sogar etwas mehr über jede einzelne Eigenschaft und es kann dir eine Inspiration sein, um selbst dort mit zu üben und zu praktizieren. Ja, das war's für heute. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Das ist ein Vortrag aus der Reihe Vorträge zur Bhagavad Gita, auch eine Reihe aus der Reihe Yoga-Vidya-Schulung, der ganzheitliche Yoga-Weg, auch Begleitmaterial zur zweijährigen Yogalehrerausbildung. Mehr Informationen zu allem findest du auf yoga-vidya.de. Dort kannst du auch zum Beispiel eingeben Bhagavad Gita und dort findest du alle Verse der Bhagavad Gita auf Sanskrit, Devanagari und Transkription mit Übersetzung, Kommentaren von mir und Swami Shivananda und auch Audio und Video und Rezitation. Und wenn du noch nicht Teilnehmer einer Yogalehrerausbildung bist, dann der Tipp, mach doch meine Yogalehrerausbildung mit und dort wird auch die Bhagavad Gita genauer behandelt. Wir haben bei Yoga Vidya auch 9-tägige Weiterbildungen, wo die Bhagavad Gita auch genauer besprochen wird. Zum Abschluss werde ich einfach den 11. Vers nochmal rezitieren, so kannst du die Kraft dieses Verses und dieser Eigenschaften auf dich wirken lassen. Adhyatma jnana nityatvam tatva jnanartha darshanam etajnamati proktam ajnanam yatatonyata. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shri Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai.